Wenn wir die ganze Bibel anschauen, merken wir, ja, Gottes Rettungsmission zieht sich irgendwie wie ein roter Faden durch die ganze Bibel. Auch schon zur Zeit des Alten Testaments, ja, ganz toll, gell, dass ihr schon über 1. Mose nachgedacht habt am letzten Sonntag. Auch da merken wir Gottes Retterherz für Adam, für Eva. Aber auch Gott hatte ein Retterherz im Alten Testament für andere Völker. Es ist nicht wahr, dass wir im Alten Testament nur der zornige, strafende Gott finden. Gericht und Gnade. Gericht gehört dazu, aber es ist nur eine Seite. Ganz im Gegenteil, wir merken es, Gottes Vision war es schon immer, dass das Volk Israel andere Völker einlädt, Gott kennenzulernen. Weil schon zu Abraham sagte Gott, alle Völker der Erde werden durch deine Nachkommen am Segen teilhaben. Also Gott hatte schon immer alle Völker im Blick, auch die Vorarlberger, auch die Bludenzer, auch die Österreicher. Und wir spüren das ganz konkret, dass Gott sein Retterherz hat im Alten Testament in der Geschichte vom Propheten Jona. Finde ich ein absolut erstaunlicher Text. Auch die Assyrer, ein Volk, das früher so in der Region Irak, Iran gewohnt hat, die sollten durch das Volk Israel gesegnet werden. Und deshalb sandte Gott seinen Propheten in die Hauptstadt der Assyrer nach Ninive. Wir lesen es ganz am Anfang vom Jona-Buch. Da heißt es, das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn von Amittai. Er sagte zu ihm, geh nach Ninive, der großen Stadt, und kündige ihr mein Strafgericht an. Ich kann nicht länger mit ansehen, wie böse die Leute dort sind. Wir haben da das Gericht, das gehört zur Botschaft dazu. Aber Gott war es wichtig, den Leuten auch die Chance zu geben, zur Umkehr, das Gericht anzukündigen und damit aber auch die Möglichkeit umzukehren. Aber Jona, wir kennen die Geschichte vielleicht alle, hatte kein Verständnis dafür, dass Gott Missionar ist, dass Gott ein Retterherz hat. Jona wollte nicht auf diese Rettungsmission, hatte einfach keine Lust. Und anstatt nach Ninive zu gehen, ging er in die komplett andere Richtung. Er ging nach Spanien. Also in Richtung Spanien, weil die Assyrer waren bekannt, die waren brutale Herrscher, brutale militärische Großmacht, sie gehörten zu den Feinden von Israel, hatten einen schlechten Ruf in der Region und wir fragen uns, hatte Jona vielleicht Angst vor ihnen, wollte er nicht zu denen gehen, weil er geht schon gern zu den Feinden und am Ende vom Jona-Buch erklärt Jona, warum er nicht nach Ninive gehen wollte, was eigentlich der wahre Grund ist. Wir lesen es in Jona 3, Vers 10, da heißt es, Gott sah, dass sie sich von ihrem bösen Treiben abwandten. Da tat es ihm leid, sie zu vernichten und er führte seine Drohung nicht aus. Das gefiel Jona gar nicht und er wurde zornig. Er sagte, ach Herr, genau das habe ich vermutet, als ich noch zu Hause war. Darum wollte ich auch nach Spanien fliehen. Ich wusste es doch. Du bist voll Liebe und Erbarmen, du hast Geduld, deine Güte kennt keine Grenzen, das Unheil, das du androhst, tut dir hinterher leid. Deshalb nimm mein Leben zurück, Herr, sterben will ich, das ist besser als weiterleben. Also was für eine erstaunliche Geschichte. Wir finden hier einen unglaublich menschenliebenden, lebendigen Gott und einen, man kann fast sagen, menschenverachtenden, lebensmüden Propheten. Jona war zornig, weil Gott die Assyrer nun doch nicht alle umbringen ließ. In dieser Geschichte wird so deutlich, wie unglaublich Gott alle Menschen liebt. Für Jona war das unverständlich. Er dachte sich, ja, wie kann man die Assyrer lieben? Ja, wie kann man nur? Ausgerechnet diese brutalen Feinde, weiß Gott nicht, was die alles angerichtet haben? Weiß er das nicht? Hat ihm das niemand gesagt vielleicht? Und gell, ich denke, für uns heute ist auch schwierig zu verstehen. Kann es sein, dass Gott auch die Mullah-Terroristen liebt, die im Iran so Tausende von Menschen einfach niedergeschossen haben? Kann das sein, dass er die gern hat? Und wir merken, ja, Gottes Liebe ist unbegreiflich. Wir können es echt nicht verstehen. Und wir fragen uns vielleicht auch, ja, wieso so viel Aufwand für Mission? Warum so viel Aufwand? Lohnt sich das? Weil die Vision Europa brauchte letztes Jahr über 600.000 Franken. Wir gehören auch noch zur Liebenzeller Mission. Die brauchten 15,6 Millionen Euro. Und wir denken, boah, das ist echt viel Geld. Ja, lohnt sich das überhaupt? Lohnt es sich für uns, Liechtenstein zu verlassen und da in Bludenz eine Standortgemeinde zu gründen? Lohnt es sich, den Propheten Jona auf die Reise nach Ninive zu senden? Und in dem Buch Jona merken wir irgendwie, das ist gar keine Frage für Gott, ob es sich lohnt. Gott ist keiner, der irgendwie eine Milchbüchenrechnung macht, ist kein Buchhalter, der sich fragt, ja, lohnt sich das? Sondern wir merken, es war Gott so wichtig, dass jemand dahin geht, dass die eine Chance haben zum Umkehren, dass es nicht bestrafen muss. Und er hat irgendwie keinen Aufwand gescheut, keine Mühe. Gott setzt alle Hebel in Bewegung, um seine Liebe weiterzugeben. Und im kleinen Buch Josua lesen wir immer wieder davon, dass Gott aktiv wurde. Das ist fast schon ein bisschen auffällig. Da heißt es, das Wort des Herrn erging an Jona. Der Herr schickte einen Sturm. Der Herr ließ einen großen Fisch kommen. Der Herr befahl dem Fisch, Jona auszuspucken. Und zum zweiten Mal das Wort des Herrn an Jona. Und Gott sah, dass sie sich von ihrem bösen Treiben abwandten. Da tat es ihm leid. Und wir merken, dass Gott ist in diesem ganzen Buch so aktiv. Er ergreift die Initiative. Er delegiert die Aufgabe nicht und sagt, boah, ja, meine Engel macht jedes Mal, sondern wir merken, nein, er ist der Missionar. Er wird selber aktiv. Wenn es darum geht, Menschen zu retten, dann handelt er. Das ist ihm so wichtig. Dafür hat er ein riesengroßes Herz. Und er sagt, das ist quasi Chefsache. Das ist meine Mission. Und er handelt und er ruft. Jona ruft den Sturm, den Fisch. Und wir merken, Gott ist sowas von lebendig in dem Buch, im krassen Gegensatz zu Jona, der irgendwie lebensmüde ist. Der sagt, ach, lass mich doch sterben, ich will nicht mehr. Dreimal in der Geschichte, in diesem Buch, sagt Jona, lass mich doch sterben, ich will nur noch sterben. Aber genau gleich wie Gott die Menschen von Ninive liebt, liebt Gott auch seinen lebensmüden Propheten. Er hat auch für ihn ein großes Herz. Und Gott lässt Jona nicht einfach fallen, um sich jetzt einen besseren zu suchen. Als Jona flüchten will, geht ihm Gott nach. Er sendet den Sturm, er sendet den Fisch und Jona bekommt eine neue Chance. Gott sagt ihm ein zweites Mal, geh nach Ninive. Und ich finde es so interessant, dass Gott, dass wir da kein Wort der Kritik an Jona lesen. Gott sagt ihm nicht, Jona, wie dumm bist du eigentlich? Hast du echt gedacht, du könntest vor mir mal mächtigen weglaufen? Gott sagt kein Wort der Kritik. Ich glaube, wenn das mein Mitarbeiter gewesen wäre, ich sage ihm, geh da lang, er geht da lang. Er hätte ihm gesagt, Freundchen, hey, wie das? Geht's dir nicht gut? Sag mal, hackt's dir? Was soll das? Gott ist so liebevoll, er versucht ihn neu zu gewinnen. Er schimpft nicht mit ihm. Und er sagt euch nicht, Jona, hey, ich bin sowas von enttäuscht. Gib mir meinen Prophetenmantel zurück, dann hat sich das erledigt. So einen Propheten wie dich, kann ich nicht brauchen. Sondern nein, er liebt ihn, er lässt ihn nicht fallen. Er hat sowas von Geduld und er gibt ihm eine zweite Chance. Und das finde ich so tröstend. Und Gott ist so gerne bereit, uns auch wieder zweite Chancen zu geben. Gell? Auch wenn wir vielleicht mal denken, boah, heute lasse ich das Tischgebet jetzt aus, das ist mir ein bisschen peinlich, Gott sagt nicht, ach. Sondern er sagt, ja, okay, versuch es das nächste Mal. Es gibt eine neue Chance. Du kriegst eine neue Chance. Wir dürfen immer wieder neu anfangen, immer wieder. Und Gott hat so unglaublich Geduld mit uns. Und bevor wir anderen Gottes Liebe weitergeben, dürfen wir zuerst selber spüren, ja, ich bin geliebt. Gott liebt mich, so wie ich bin. Er hat ein riesengroßes Herz, auch für mich. Und etwas von Gottes Geduld und seiner Liebe spürten auch die Leute von Ninive und auch Jona. Am Ende vom Jona-Buch heißt es dann, Jona ging eine Tagesreise weit in die Stadt hinein, da stellte er sich hin und rief, noch 40 Tage und Ninive ist ein Trümmerhaufen. Die Leute von Ninive setzten ihre Hoffnung auf Gott. Sie beschlossen zu fasten und alle Reiche wie Arme legten zum Zeichen der Reue den Sack an. Jonas Botschaft war nämlich dem König von Ninive gemeldet worden. Der stieg von seinem Thron, legte den Königsmantel ab, zog den Sack an und setzte sich in die Asche. Er ließ in der ganzen Stadt ausrufen, hört den Befehl des Königs und seiner Minister. Niemand darf etwas essen oder trinken, weder Mensch noch Rind noch Schaf. Menschen und Vieh sollen den Sack anlegen und laut zu Gott rufen. Alle sollen von ihrem bösen Weg umkehren und aufhören, Unrecht zu tun. Vielleicht lässt Gott sich umstimmen. Vielleicht können wir seinen schweren Zorn besänftigen und er lässt uns am Leben. Gott sah, dass sie sich von ihrem bösen Treiben abwandten. Da tat es ihm leid, sie zu vernichten, und er führte seine Drohung nicht aus. Das gefiel Jona gar nicht, und er wurde zornig. Er sagte: Ach Herr, genau das habe ich vermutet, als ich noch zu Hause war. Darum wollte ich ja auch nach Spanien fliehen. Ich wusste es doch. Du bist voll Liebe und Erbarmen, du hast Geduld, deine Güte kennt keine Grenzen. Das Unheil, das du androhst, tut dir hinterher leid. Deshalb nimm mein Leben zurück, Herr. Sterben will ich, das ist besser als weiterleben. Aber der Herr fragte: Hast du ein Recht dazu, so zornig zu sein? Jona verließ die Stadt in Richtung Osten. In einiger Entfernung hielt er an und machte sich ein Laubdach. Er setzte sich darunter in den Schatten, um zu sehen, was mit der Stadt geschehen würde. Da ließ Gott der Herr eine Rizinusstaude über Jona emporwachsen, die sollte ihm Schatten geben und seinen Ärger vertreiben. Jona freute sich riesig über diese wunderbare Staude. Aber früh am nächsten Morgen schickte Gott einen Wurm. Der nagte den Rizinus an, sodass er verdorrte. Als dann die Sonne aufging, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen. Die Sonne brannte Jona auf den Kopf und ihm wurde ganz elend. Er wünschte sich den Tod und sagte: Sterben will ich, das ist besser als weiterleben. Aber Gott fragte ihn: Hast du ein Recht dazu, wegen dieser Pflanze so zornig zu sein? Doch, sagte Jona, mit vollem Recht bin ich zornig und wünsche mir den Tod. Da sagte der Herr: Schau her, du hast diese Staude nicht großgezogen, du hast sie nicht gehegt und gepflegt, sie ist in der einen Nacht gewachsen und in der anderen abgestorben. Trotzdem tut sie dir leid. Und mir sollte diese große Stadt Ninive nicht leid tun, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die rechts und links nicht unterscheiden können, und dazu noch das viele Vieh? Ein merkwürdiger Text. Gott setzt alle Hebel in Bewegung, dass Jona den Leuten von Ninive von ihm erzählt. Und nach dem hebräischen Urtext, da sagt Jona ganze 5 Worte. 5 Worte. Was für eine kurze und knackige Predigt, vielleicht euer Traum. eine 5-Worte-Predigt. Und wir denken, ja, gell, für so einen langen Anfahrtsweg, ja, hätte er doch etwas mehr sagen dürfen, weil immerhin war Ninive 1000 Kilometer entfernt von Jonas Heimat. Und stell dir vor, du fährst 1000 Kilometer, um dann 5 Worte zu sagen. Also 1000 Kilometer von Rheineck, da kommt ihr bis nach Polen, nach Lodz, da ist ein anderer wie so ein Europamissionar, da fährt ihr 1000 Kilometer. Oder ihr geht zu Fuß, über 200 Stunden zu Fuß oder 10 Stunden, 11 Stunden mit dem Auto und dann einfach 5 Worte. Und es scheint, dass Jona einfach Dienst nach Vorschrift gemacht hat. Irgendwie dachte er, ja gut, das mache ich jetzt halt. Jetzt gehe ich halt nach Ninive. Ja gut, wenn Gott das unbedingt will, gell, nach der ganzen Fischgeschichte und so, dachte er, ja gut, jetzt, ja, okay. Vielleicht ist es doch besser, ich gehorche mal zur Abwechslung. Da geht er hin und ich glaube, er wollte einfach diesen lästigen Job hinter sich bringen. Einfach Dienst nach Vorschrift, was gesagt werden muss, das sage ich jetzt halt. Aber dann ist auch mal gut. Und er hatte kein Retterherz. Für ihn war das einfach wahrscheinlich lästige Pflicht. Ja gut, jetzt muss ich halt, mache ich halt. Und trotzdem geschieht das Wunder, ganz Ninive steht Kopf. Der König persönlich befiehlt die Umkehr, alle bereuen ihre Bosheit, sie ziehen die schönen Gucci-Kleider aus, laufen gebückt im Jutesack rum, sie essen und trinken nichts, niemand bekommt was, auch die Tiere nicht. Was für eine gewaltige Wirkung für eine 5-Worte-Predigt. Eine ganze Stadt kehrt um. Und ich finde es so ermutigend, selbst da, wo vielleicht kein Retterherz haben, kann Gott uns trotzdem brauchen. Mhm. Selbst da, wo wir vielleicht gar keine Lust haben, einfach nur vielleicht Dienst nach Vorschrift machen, da wo wir denken, ja, jetzt nehme ich halt die Adonai Teenager für den Schlafplatz, ja gut, jetzt muss es halt sein, kann Gott uns trotzdem einfach gebrauchen und zum Segen setzen. Und wir müssen nicht darauf warten, bis wir in Stimmung sind. Manchmal denken wir, ja, bevor ich irgendwie Liebe weitergebe, muss ich selber mal in Stimmung kommen. Der Mond muss noch richtig stehen und die Stimmung muss passen und die Gefühle. Und, ja, aber irgendwie merken wir, Gott kann und will uns brauchen, um seine Liebe weiterzugeben. Und es ist nicht abhängig von uns und von unserer Stimmung, von unseren Gefühlen. Er kann uns brauchen. Und traurig ist dann nur, dass Jona wütend wurde über seinen Predigterfolg, weil ich glaube, für ihn war das kein Erfolg, es war für ihn mehr die Katastrophe. Und vielleicht fühlt er sich auch in seinem Stolz verletzt. Da kommt er als Prophet und sagt, 40 Tage Trümmerhaufen. Und dann denkt er, wenn das jetzt nicht geschieht, dann sehe ich ja ganz schön dumm aus. Ich sage Trümmerhaufen und dann ist da eine blühende Stadt. Ja, wie stehe ich denn da? Ja, mit abgesägten Hosenbeinen. Ja, das ist ja peinlich sowas. Dann bin ich ja ein falscher Prophet. Und was sage ich dann zu Hause? Also, falsche Propheten, die muss man steinigen. Ja, wie stehe ich denn da? Und wir merken, seine Prophetenehre war ihm irgendwie vielleicht auch wichtiger als die Bewohner von Ninive. Hauptsache, er sah nicht alt aus. Und wir merken jetzt, was für eine schräge Haltung. Aber auch ich selber überlege mir manchmal, ja, wie stehe ich jetzt da, wenn ich mich jetzt da in Gottes Mission einklinke? Was denken die anderen? Kratzt das vielleicht an meiner Ehre oder so? Und eigentlich wäre es so toll, die Geschichte von Jona würde mit einem Happy End enden. Weil es wäre Jonas Chance gewesen, da zu sagen, was für ein Aufbruch in Ninive. Und jetzt machen wir einen Glaubensgrundkurs. Jetzt erzähle ich denen mal, wer der Gott ist. Wir machen einen Glaubensgrundkurs in Ninive und die wären alle gekommen. Die hätten Hunger gehabt. Die hätten gesagt, so schwach, erzähl uns mehr von dem Gott. Was ist das für ein Gott? Was, der hat Himmel und Erde gemacht und er hätte so viel zu erzählen gehabt. Offene Türen. Aber Jona dachte mehr so an sich und seine Prophetenehre und er war wütend auf Gott. Wütend, dass Gott so gnädig war. Dass Gott gnädig mit ihm war, in dem Fisch und so, das hat er irgendwie einfach vergessen. Und Jona ging aus Ninive raus, wahrscheinlich auf einen Hügel. Dort wollte er beobachten, wie Gott vielleicht doch noch die Stadt zerstört. Er bezog einen Beobachterposten. Da hat er den guten Überblick, einfach mal zum Schauen, was passiert jetzt. Anstatt in Ninive aktiv zu sein, wurde er einfach ganz passiv. Und das ist auch für uns eine Gefahr, anstatt Gottes Liebe weiterzugeben, Menschen von Gott zu erzählen, uns aktiv einzubringen, seine Liebe weiterzugeben, ziehen wir uns manchmal auf einen Beobachterposten zurück. Wir schauen mal zu. Wir gucken mal, was die anderen machen. Wir schauen mal zu, wir lassen mal die anderen. Ich sage, das sollen die Jungen oder so, gell? Die machen die anderen. Und dann fangen wir auch an zu kritisieren. Ja, wie der das macht, das finde ich nicht so toll. Das macht er auch nicht gut. Und letzte Woche war ich in Zürich, hat mir jemand gesagt, ja, da war live on stage, aber nicht alle Gemeinden haben nicht mitgemacht. Die einen haben gesagt, nee, das ist uns zu schrill, das ist uns zu das, zu dies, zu jenes. Und eigentlich traurig, wenn man so auf einem Beobachterposten ist und dann anfängt, andere noch zu kritisieren. Und wir merken in dieser Jona-Geschichte, der Beobachterstatus tut uns nicht gut. Weil plötzlich dreht man sich nur noch um sich selbst und man merkt gar nicht, dass man beim so um sich selber drehen langsam schwindlig wird. Aber Gott in seiner Güte wollte Jona gewinnen und er machte einen Jungschar-Nachmittag für ihn. Er machte Erlebnispädagogik. Unglaublich, wie modern Gott ist. Er wusste, wir Menschen müssen manchmal etwas spüren, sehen, schmecken. Er machte ein Jungschar-Programm, er ließ extra für Jona eine Pflanze wachsen, die im Schatten gab, vielleicht eine Art Kürbis, ein Rizinus. Die Pflanze wuchs über Nacht, gab schon am nächsten Tag Schatten. Darüber freute sich Jona. Es kam ihm auch nicht in den Sinn, Gott dafür zu danken. Es war einfach selbstverständlich. Doch am nächsten Morgen, da geschah es. Und es ist auch ganz interessant, Gott organisiert einen riesengroßen Fisch, aber auch einen kleinen Wurm. Gott ist einfach irgendwie souverän. Er kann alles in seine Dienste stellen. Der kleine Wurm, das ist auch sehr tröstlich für mich, gell? Ich merke, Gott kann jedes noch so kleine Würmchen brauchen. Richtig toll. Der fiese Wurm fraß den Rizinus an und er begann zu welken. Und zu allem Elend ließ Gott noch einen heißen Wüstenwind kommen. Und auch da merken wir wieder, was für ein Aufwand Gott betreibt, um seinen Propheten etwas beizubringen. Er organisiert die Pflanze, er organisiert den Wurm, er organisiert den Wüstenwind. Und auch hier spüren wir etwas davon, wie sehr Gott Jona liebt. Er organisiert alles nur für ihn, damit er was lernt, dass Jona wegkommt von seinem Ego-Trip. Aber Gottes Plan ging tatsächlich auf. Also wir merken es, die Sonne knallte Jona erbarmungslos auf den Kopf. Jona bekam nicht nur einen gewaltigen Sonnenbrand, seine Sonnencreme hatte einen zu niedrigen Schutzfaktor. Er bekam auch einen Hitzschlag und er war einfach nur wütend, dass die schöne Pflanze kaputt war. Und einmal mehr wollte er sterben, er wollte schon wieder sterben, er wollte nicht mehr weiterleben. Und Gott sah seinen Zorn und fragte ihn dann: Jona, hast du ein Recht dazu, wegen dieser Pflanze so zornig zu sein? Und finde ich ganz spannend. Und Jona sagt: Ja, natürlich, ja, ich habe mein Recht dazu. Doch, sagte Jona, mit vollem Recht bin ich zornig und wünsche mir den Tod. Und da sagte Gott: Hey, mein lieber Jona, lass uns mal darüber nachdenken. Du hast diese Staude nicht großgezogen, du hast sie nicht gehegt und gepflegt, sie ist in der einen Nacht gewachsen und in der anderen abgestorben, trotzdem tut sie dir leid. Und mir sollte diese große Stadt Ninive nicht leid tun, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die rechts und links nicht unterscheiden können und dazu noch viele Tiere. Gott sagt: Hey, die Pflanze, da hast du nichts dazu beigetragen. Es ist nicht deine Pflanze, aber es sind meine Menschen, die da in Ninive wohnen. Es sind nicht irgendwelche Menschen, es sind meine Menschen, die ich liebe. Und wir merken am Ende vom Jona-Buch, da schweigt Jona, dazu kann er nichts mehr sagen. Und das ist, ja, was will man auch dazu sagen? Es ist so entlarvend. Plötzlich merkt man, boah, mit dieser Pflanze hatte ich Mitleid, aber mit den Menschen in Ninive gar nicht. Die hatte ich irgendwie gar nicht im Fokus. Jona war nur auf diese Pflanze fixiert. Er drehte sich um sich selbst und um Nebensächlichkeiten. Und wir merken, es ist auch eine große Gefahr. Plötzlich werden irgendwelche Nebensächlichkeiten so wichtig. Und ich ertappe mich selber gerade beim Predigen, gell? Weil quasi demnächst sollte ich meine Hypothek verlängern, gell? Nach fünf Jahren läuft sie aus, jetzt irgendwann ist es aus und ich muss sie verlängern. Und ich habe dann gemerkt, wie mich das fast gefangen nimmt. Ich habe dann jeden Abend, habe ich mich eingeloggt, gesehen, hat sich der Zins verändert. 0,01%. Denken Sie so, ja, vielleicht morgen wird es noch besser. Und so denke ich, wie viel Zeit willst du verbraten mit 0,01%? Hallo? Und so schnell merken wir, boah, irgendwelche Nebensächlichkeiten beschäftigen mich, werden so wichtig. Wir fangen an, uns nur noch um uns selbst zu drehen. Es ist wie in einem Karussell. Irgendwelches Zeug hält mich auf Trab. Und dabei vergessen wir ganz, hey, da gibt es einen Gott, der hat eine große Rettungsmission, an der wir uns beteiligen dürfen. Gott sucht die Menschen, die ihm den Rücken gekehrt haben. Er will ihnen seine Liebe schenken und uns dazu brauchen. Aber anstatt ihm zu helfen, beschäftigen wir uns manchmal so intensiv mit Ferienplanung, Fitness, Fischereiverein und Fahrzeugen und irgendwelchen Dingen. Und ganz am Ende des Jona-Buches wird noch einmal deutlich, wie menschenfreundlich Gott ist. Er sagt dem Jona: Und mir sollte nicht diese große Stadt Ninive leid tun, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die rechts und links nicht unterscheiden können und dazu noch das viele Vieh. Und mit Menschen, die rechts und links nicht unterscheiden können, man ist sich nicht so ganz sicher, sind wahrscheinlich auch Kinder gemeint. Und Gott sagt dem Jona: Hey, hast du schon mal überlegt, in Ninive gibt es nicht nur Soldaten, da gibt es auch Kinder, unschuldige Kinder. Und du willst zuschauen, wie die einfach alle sterben? Ist das jetzt dein Ernst, Jona? Es scheint irgendwie, dass Gott Kinder ganz besonders gern hat. Und ich finde es auch ganz spannend, er sagt, das viele Vieh. Gott liebt Tiere. Er weist extra noch darauf hin und sagt, ja, und Jona, da gibt es auch noch Vieh. Da gibt es Rinder, Schafe, Kühe, Katzen, Hunde, Aquariumfische. Also, er erbarmt sich auch über das Vieh. Er hat auch Mitleid mit den Tieren. Was für ein Gott, der ist nicht nur menschenfreundlich, sondern auch noch tierfreundlich. Und niemand von uns ist berufen zum Beobachten und zum Kritisieren. Gott möchte und kann uns alle brauchen, um seine Liebe weiterzugeben. Und wir dürfen die Gaben, die er uns geschenkt hat, für ihn einsetzen. Unser Stil. Nicht jeder ist ein Straßenevangelist. Aber jemand schreibt gerne Bücher, jemand backt gerne einen Kuchen. Was Gott dir geschenkt hat, darfst du weitergeben. Und die Geschichte von Jona zeigt uns, dass Gott uns auch dann noch liebt, wenn wir nicht auf ihn hören, wenn wir von ihm weglaufen. Und Gott ist so gerne bereit, uns eine zweite und eine dritte und eine vierte und eine fünfte und eine x-te Chance zu geben. Und er hat ein sehr großes Herz für Mission. Es ist seine Mission und es ist eine gute Zeit, um darüber nachzudenken, wie wir uns an Gottes Rettungsmission beteiligen können. Es wäre einfach nur jammerschade, wenn wir wie Jona davonlaufen würden. Und die Frage ist, wo können wir jetzt ihm ganz praktisch dienen? Vielleicht, gell, einen Flyer mitnehmen vom Adonia-Konzert. Und wer weiß, vielleicht gibt es jemanden in deiner Nachbarschaft, den du einladen könntest. Oder zu sagen, ja, hey, warum nicht Teenager zum Übernachten bei mir? Gott hat ein unglaubliches Herz für Menschen. Er ist unglaublich menschenliebend, er liebt auch uns. Und wir dürfen seine Liebe auf ganz unterschiedliche Art und Weise weitergeben. Und ich möchte mit uns beten. Und Vater im Himmel, wir staunen darüber, wie unglaublich groß deine Liebe ist. Ich glaube, das können wir nie erfassen. Wir sind deine Menschen und du hast uns geschaffen und du liebst uns, jeden einzelnen von uns. Und danke auch für deine Geduld, wenn wir manchmal schwerfällig sind oder etwas nicht verstehen oder nicht verstehen wollen, bist du trotzdem da und vergibst uns und hast Geduld mit uns. Du möchtest uns auch nicht überfordern, sondern herausfordern. Danke für das Geschenk und wir bitten dich, dass du uns offene Augen schenkst, wo wir deine Liebe weitergeben dürfen. Danke, dass du der Missionar bist, dass du längst schon an der Arbeit bist, auch in Rheineck, in der ganzen Region. Amen.
Amen.